Hallo liebe Leute und willkommen zu einem weiteren Nephilim Special. Ich bin der Fred und ich spreche heute über die Harlequins in der Saison Nephilim. Und dafür habe ich mir den Harlequin-Spieler Max Bubeck eingeladen. Hi Max, schön, dass du da bist.
Hallo Fred, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist und dass ich mit einem mit Harlequin jetzt gleich über Harlequin sprechen kann. Wir müssen uns sehr zurückhalten, dass es nicht zu ausufern wird. Du bist ja, hast jetzt sehr viel Harlequins gespielt, dann hast du mal irgendwelche Umwege gehabt über Tau und Elder und ich habe mich sehr gefreut, dich wieder in Hamburg mit den Harlequins zu sehen, auch gleich mal direkt einen zweiten Platz abgeräumt, auch noch Best Painted und alles, also ein rundum Harlequin-Spieler bist du auf jeden Fall, deswegen perfekt für diesen Teil hier.
Ja, Hamburg, bester Tag meines Lebens bislang, ganz klar.
Geil.
Definitiv. Ja, dafür bin ich hier, genau. Ich habe zwischendurch auch mal ein bisschen Tau gespielt, wie ne, schön ehrenlos Tau, dann nochmal ein bisschen Elder und bin im Prinzip jetzt wieder bei den Harlequins angekommen, weil das sich so mit mir und den Harlequins immer sehr organisch anfühlt. Also ich spiele jetzt schon, ich weiß gar nicht, also mindestens über ein Jahr, vielleicht sogar zwei, und zwar ziemlich konstant, eigentlich nur Harlequins, bis auf so ein paar Ausreißer. Aber deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich eingeladen worden bin von dir.
Ja, perfekt. Ich finde es auch schön, dass du wieder Harlequins spielst, weil die haben natürlich einige Änderungen, um nicht zu sagen Nerfs, für die Saison Nephilim erfahren. Die wollen wir jetzt mal durchgehen und dann wollen wir mal schauen, wie sehen die aus, wie wirkt sich das auf deinen Armeelistenbau aus und so auf die Harlequin allgemein und dann auch, wo wir sehen, wie die Harlequins eben am Ende in der Saison Nephilim im Vergleich zur Vorhersaison. Fangen wir gleich mal an. Detachment-Regeln haben sich für alle geändert. Wir kriegen jetzt weniger Command Points am Anfang des Spiels, dafür mehr beim Verlauf des Spiels. Außerdem gab es tatsächlich auch für die Harlequins Punktänderungen. Wie wirkt sich beides auf deine Armeelistenerstellung aus?
Also grundsätzlich ist es so, ich fange mal mit dem kurzen Part an, das sind die Punktänderungen.
Ja.
Und das ist im Prinzip nur der Death Jester, wenn ich mich recht entsinne. Der ist 15 Punkte teurer geworden, der kostet jetzt 70 Punkte, vorher 55. Finde ich persönlich einen fairen Preis, der war vorher für das, was er dann auch geliefert hat, vielleicht ein Ticken zu günstig. Kann man sich streiten, ist er vielleicht ein Ticken zu teuer, aber 15 Punkte, das ist jetzt nicht die Welt. Und die CP, das ist schon etwas, wo man jetzt vielleicht mal überlegen muss, okay, was ändert sich da genau? Und im Prinzip ist es immer so ein bisschen die Problematik, spiele ich ein Battalion Detachment, also nur 6-mal Troops, oder spiele ich ein Battalion und ein Patrol, also Optionen auf mehr Troops mit OPSEC, die mittlerweile, finde ich, noch wertvoller geworden sind, als sie vorher waren, und starte dann halt mit weniger CP, also im Prinzip mit einem meistens oder mit keinem. So, das ist so ein bisschen die Frage, die sich da stellt. Also Detachments, Battalion gilt immer, dann weicht man vielleicht mal auf Bikes oder auf Voidweaver aus, oder man spielt wirklich viele Troops und viele Transporter und dann startet man mit deutlich weniger CP. Mhm. So im Prinzip. Also
in der Naturdiarmee hast du jetzt dich für Battalion Patrol entschieden, also auf jeden Fall für mehr Troops noch die drei weiteren Player-Einheiten rein. Kannst du den Zuhörern ein bisschen deine Entscheidung begründen?
Ja, ich hatte, glaube ich, nicht 9, sondern 8-mal Player.
Ah, okay. Mhm.
Ich habe nämlich noch einen Solitär mitgenommen und zwei Zauberer. Also wären die beiden rausgefallen, dann hätte man noch das 9. Boot und die 9. Unit gespielt. Die Entscheidung fällt so ein bisschen darauf, dass die Troops und die Autos zurzeit einfach unglaublich stark sind. Die Bikes und die Voidweaver nicht ganz so sehr, und da wir im Prinzip so ein bisschen gucken mussten, oder alle Spieler gucken mussten, wie fangen wir jetzt eigentlich mit Nephilim neu an, also was sind so die großen Herausforderungen und was kommt da so auf uns zu, fand ich viele Troops, die Mission einfach gut mitspielen, besser als, ich sag mal, weniger Troops. Und ich hatte auch noch eine Unit aus zwei Bikes mit, mit Star Bowlers und Shurikenkanonen, also so günstig wie möglich, die im Prinzip nur fürs Missionsspiel da sind. Also hole einfach mal aus. Jetzt, ich habe mir einen Plan zurechtgelegt, wie ich quasi meine Spiele bestreiten möchte und hatte mir, ich glaube, 5 Secondaries zurechtgelegt, die ich auf jeden Fall spielen möchte und habe darum quasi so ein bisschen die Details der Liste gebaut. Also die Bikes können halt in der ersten Runde Engage Behind Enemy Lines spielen. Also ich wollte Behind Enemy Lines spielen, dann Deadly Performance von den Harlequins, da kommen wir sicherlich noch drauf. Und dann entweder ein Psychic Secondary oder Retrieve nach Mundata. Und darum ist das alles so ein bisschen gebaut worden,
Und
dass
da
das
helfen
die
die
Mission
Troops.
gut mitspielt. Genau. Die Mission gut mitspielt und relativ wenig mit dem Gegner interagieren muss, wenn ich das nicht will. Weil ich ja gar nicht weiß, was die anderen so spielen, zum Beispiel.
Finde ich total gut, genau. Erstmal schauen, was die anderen machen. Und bis dahin machen wir einfach nur mal Missionen und da helfen die Troops. Bin ich voll mit an Bord. Ich habe ja auch in Bremen noch in Nachenburg noch 9 Mal Troops gespielt. Finde ich super Einheit. Kann man eigentlich nicht genug von haben. Was sind denn jetzt für dich die Relikte und Warlord Trades, die du dir noch mitnimmst? Also, du hast jetzt quasi schon 2 deiner 6 Kommandopunkte, Befehlspunkte am Anfang des Spiels ausgegeben für dein weiteres Patrol. Wo rein geht das? Gehen die übrigen CP und warum?
Also ich gebe üblicherweise immer 3 CP für einen Troopmaster aus. Dem kaufe ich 2 Warlord Trades und ein Relikt. Das ist so der klassische Typ, den man vorher auch gespielt hat. Also mit der Rose, Put in the Future und dann bei Light oder bei Dark den entsprechenden Warlord Trade dazu. Also Play of the Light oder Play of the Dark. Damit man halt einen richtig, wirklich killy Nahkampfcharakter hat, der im Prinzip so unaufhaltsam schnell ist und der zusammen mit seinem Partner in Crime, dem Solitär, machen die schon ziemlich viel Dampf, vor allem da natürlich im Nahkampf. Und für den gebe ich immer wieder gerne 3 CP aus. Das ist natürlich dann am Ende das Problem, dass ich nur noch einen über habe. So, wenn ich 2 fürs Patrollers gebe und 3 für den Chef.
Wenn du nur noch ein CP hast am Anfang des Spiels, dann kannst du ja nicht mehr Phantasm für das Umstellen der Einheiten benutzen. Was war da deine Begründung für dich selber, auf diese Option zu verzichten?
Phantasm ist immer so eine Sache, finde ich, bei Harlequins, weil bei Elder sehe ich es komplett, dass man Phantasm eigentlich haben muss und will, weil man im Prinzip auch schon in der ersten Runde extrem viel Damage anbringen kann, auch auf Range. Und das machen Harlequins nicht so gut. Es konnten die Voidweaver sehr, sehr gut. Würde es die noch so im Meta geben, dann wäre ich bei Phantasm auf jeden Fall dabei, dass man das braucht. Im Prinzip ist aber die Geschwindigkeit der Armee und so ein bisschen der Playstyle in diesem Dokkari-Auto, Stil eingebettet, dass die im Prinzip eine Runde Vorbereitung brauchen und dann in der zweiten Runde anfangen, Alarm zu machen, wenn überhaupt. Also ich stelle mich generell defensiv auf, aber so, dass ich halt in der ersten Runde die Optionen habe mit 2 Units, also wenn eine abgeschossen wird oder so, das Behind Enemy Lines zu holen zum Beispiel, mit welchen Mitteln und Wegen auch immer. Und der Rest steht eigentlich so defensiv, dass es halt die Mission spielt. Also der Damage kommt da gar nicht so über das, ich muss mich jetzt umstellen, sondern die Autos sind so schnell, dass die Missionsziele besetzen können oder sich hinter Gebäuden verstecken und sind im Prinzip so haltbar, dass dann nicht alles von kaputtgeschossen wird in der ersten Runde. Vielleicht mal 2, 3 so, aber das ist immer noch erträglich.
Und wie sieht es aus mit über das Spiel gesehen? Da haben wir jetzt ja auch, würde ich sagen, ein bisschen weniger CP als vorher. Gibt es da bestimmte Stratagems, die du vielleicht unseren Zuhörenden nochmal nennen möchtest, wo du eigentlich am meisten deine CP dann noch aufhebst für?
Also im Prinzip, und das finde ich an an der Änderung von dem Nephilim, was die CPs angeht, eigentlich für alle Elfenfraktionen am stärksten, weil selbst wenn man in der eigenen Runde seinen letzten CP für irgendwas zum Beispiel Offensives aufbraucht, man kriegt in der nächsten Runde immer noch ein CP, um etwas Defensives zu machen, zum Beispiel Lightning Fast oder bei der Light-Fraktion des Capricious Reflections. Und das habe ich zwar vorher schon irgendwie so ein bisschen vermutet, aber dass sich das im Prinzip im Spiel so auswirkt, wie es sich dann ausgewirkt hat, hätte ich nicht gedacht, weil es dann doch wirklich mächtig ist, dass man nochmal defensiv was aus dem Hut zaubern kann und nicht blank ist und sagt, okay, ich habe jetzt einen offensiven Turn gehabt, ich bin jetzt auf null und das muss so funktioniert haben. Ansonsten ist das halt irgendwie vertändelt. Aber so funktioniert es irgendwie ganz gut, nochmal was in der Hinterhand zu haben. Immer auch in der gegnerischen Runde. Das finde ich einfach tierisch stark. Das ist richtig gut.
Also Lightning Fast Reflex ist -1 State, nimmst du oft. Wahrscheinlich auch oft die 6 zur Aussteigende. Das ist ja auch immer cool, dass man nicht plötzlich, oh, man kann doch plötzlich umzingelt werden mit einem Boot. Aber das kann einfach nicht passieren mehr.
Genau. Du hast immer die Ressourcen im Prinzip dafür, nochmal in dem gegnerischen Zug ein bisschen entweder so ein Damage zu verhindern, der kommt, oder auch einfach nochmal auf irgendwas reagieren zu können. Vor allem ist das halt Lightning Fast. Bei den Light Harlequins, wenn sie angegriffen werden, nochmal 6 Zoll bewegen, das kostet auch ein CP. Ja, also das kann man auch noch einmal machen, wenn man machen muss. Oder halt genau, Emergency Disembarkation ist dann halt auch so ein Ding. Das fehlte mir früher immer. Ich dachte, okay, jetzt muss ich richtig Damage machen und dann kommt mein Gegner und umstellt meine Autos. Das war immer blöd. Ich hatte nichts mehr, um das zu verhindern, aber dann waren die alle immer weg.
Da ist man immer traurig jetzt alle, ja.
Ja, da sind die immer irgendwie auf Orks gestolpert und dann waren sie alle, sind sie da alle verloren gegangen. Ja, das ist eine sehr, sehr mächtige Änderung in meinen Augen. Mhm. Für Harlequins, um mal da bei dem Thema zu bleiben.
Sehr gut. Lass uns mal zu dem Balance-Starter-State kommen. Da war natürlich auch eine sehr wichtige oder mehrere sehr wichtige Änderungen für die Harlequins drin und auch noch so eine kleine versteckte Änderung, die eigentlich nur in dem Craftword-Teil enthalten war. Sag doch mal eine und wir könnt ihr mal diskutieren.
Ja, ich würde mal die Änderung, also ich glaube für mich die Änderung, die ich erstmal, wo ich erstmal dachte, okay, kann ich irgendwie nachvollziehen, bis ich den Chaos-Kodex in der Hand hatte, ist, dass die Dark-Fraktion, also die Dark-Characterization, kein Fight on Death mehr hat, sondern wenn ein Player stirbt, macht er auf die 4 plus eine Mortal Wound. Ich bin der Meinung, eine Einheit, mit der in Engagement Range ist, aber da bin ich mir gerade nicht sicher, oder ob es die Einheit sein muss, die auch die Attacke ausgeführt hat. Bitte nicht drauf festnageln, weiß ich gerade nicht. Aber er macht einen Mortal Wound oder schmeißt einen Mortal Wound zurück auf die 4 plus, wenn er vernichtet wird. Das ist, ja, das ist schon ganz schön übel, finde ich. So, gelinde gesagt.
Eine sehr starke Abschwächung, sagst du.
Ich glaube schon, dass das, abgesehen davon, das ist natürlich jetzt, da kann man wieder so grundsätzlich darüber sprechen, ob Harlequins eine Combat-Fraktion sind oder nicht. Mhm. Aber jetzt zur Zeit in dem Meta, wo sich das so ein bisschen hinbewegt, ist ein Fight on Death schon extrem, extrem stark. Weil du halt mit den Harlequins keinen Combat-Control hast, also du hast keinen Fight Last und so ein Zeug, das gibt's alles nicht. Du hast auch keinen Fight First, also du musst immer irgendwie die Kämpfe so wählen, dass du entweder weißt, okay, ich überlebe das oder es lohnt sich nicht zu unterbrechen. Und mit dem Fight on Death von Dark hattest du halt im Prinzip diese Probleme gar nicht. Aber du hast auch, wenn du gegen, also wir kommen ja aus so einem T5-Meter mit Tau, mit Custodes und so großen Tyranniden, da sind die mit ihrer Stärke 4 Klopperei immer gar nicht so krass gewesen. Aber jetzt haben wir eventuell halt viele T3-Leute mit Sisters und Craftworld, die das halt überhaupt nicht mögen, wenn da, keine Ahnung, 15, 20 Player irgendwie in 4 Einheiten irgendwo reinrennen und halt richtig, richtig viel Damage machen können. Egal, ob du die nun umboxst oder nicht. Und gegen Necrons ist das auch sehr, sehr stark, weil Necrons sind zwar tough, so von der Toughness her, aber fallen dann halt mit DS3, weil die alle nicht so flächendeckende Retter haben, auch relativ schnell um. So. Und das ist schon eine Änderung, die finde ich ganz schön übel. Auf der anderen Seite macht Dark jetzt die Mortal Wound, auch wenn sie schon gekämpft haben. Man muss ja auch mal auf die positiven Seiten gucken.
Ich finde es interessant, ich hatte mir auch gedacht, wenn es nicht der 4-Plus-Wurf noch ist, also die Änderung ist jetzt, statt Fight on Death, das heißt, dass die Einheit, dass das Modell, das gestorben ist, das übrigens auch ein Charakter sein konnte, nochmal komplett alle, also wenn es noch nicht gekämpft hat, durfte es, nachdem es gestorben ist, einmal alle Attacken ausführen. Wurde jetzt geändert zu, man kriegt auf die 4-Plus eine Mortal Wound als Gegner. Ich glaube, wenn es diesen 4-Plus-Wurf nicht gäbe, dann wäre einfach so eine feste Mortal Wound tatsächlich in manchen Matchups, zum Beispiel gegen Elder und Tistas, gar nicht so schlecht.
Genau, also die feste Mortal Wound, das wäre schon wirklich Das wäre frech, schon fast ein bisschen frech, aber sie verlieren damit im Prinzip einen Trade, der so ein bisschen das DS auch ausgeglichen hat, weil der DS, also der andere Trade von Dark ist ja, dass sie einen AP mehr bekommen auf die Nahkampfattacken. Und das ist halt schon in manchen Matchups gegen Armor of Contempt und so ein Zeug richtig, richtig gut. Aber es ist halt auch in vielen Matchups gar nicht mal so wichtig, weil dann gibt es da irgendwie flächendeckende Retter und der AP bleibt irgendwo hängen oder die Leute haben sowieso keine Rüstung. Also das ist mal so ein bisschen, ich finde einfach so pauschal ein AP ist nicht immer das Beste, aber das Fight on Death war halt wirklich extrem stark. Und wie gesagt, eine feste Mortal Wound wäre ganz schön finster, weil dann wäre halt so eine Einheit aus 5 Sisters halt auch weg, egal ob die nun kämpfen oder nicht. Ne? Das ist ganz schön, das wäre ganz schön frech. Aber ja, genau, das ist eine Änderung, die ich, wo ich noch nicht weiß, wo ich damit hin soll im Prinzip.
Aber du hast jetzt ja erstmal dich für Light dann entschieden. Also auf jeden Fall siehst du da die Stärke woanders. Bei Light hat sich tatsächlich auch was geändert. Ich glaube, ich greife das einfach mal auf, weil ich habe das ja, ich glaube, du warst vorher der Dark-Spieler und ich war hab Light eher viel gespielt. Und da hat sich geändert, dass sich dieses auch genannte sogenannte Trans-Hitman, also dass man nur auf einem festen Wert maximal getroffen werden kann, von 12 auf 18 Zoll verschlechtert hat. Also jetzt ist es so, wenn eine Einheit, gegnerische Einheit, eine Leiteinheit schießt, die weiter als 18 Zoll weg ist, dann kann sie die maximal auf die 4 plus treffen. Vorher war es eben auf die 12 plus, auf die 12 Zoll, auf 12 Zoll. Ich finde das, ich dachte erst, okay, das macht eigentlich kaum so einen Unterschied. Ich finde, dass es dann doch die Player manchmal abschwächt, wenn man die dann viel schneller wieder trifft. Weil vorher war es oft so, selbst auf 12 Zoll zu kommen, ist gar nicht so einfach. Und den Player, der Player war dann so ein bisschen, als hätte er auch noch minus 1 to hit wie ein Boot. Also ein Starplayer.
Genau. Ja, genau. Also das finde ich auch persönlich. Das ist jetzt halt irgendwie so ein bisschen ein Buff in der ersten Runde gegen Armeen, die sehr gut treffen. Also gegen Necrons ist das extrem stark, weil die diese ganzen plus 1 und was auch immer die haben und treffen alle auf die 2 und so ein Zeug, das ist halt völlig egal, so die treffen immer auf die 4. Die 18 Zoll sind halt immer so ein bisschen das Ding aufgrund der kleineren Karten, weil die Missionsziele alle relativ dicht beieinander sind, ist man immer relativ schnell in den 18 Zoll. Aber das minus 1 to hit vor allem von den Booten gleicht das halt im Prinzip aus, weil wir ja so einen Schnitt von, ich sag mal, alle treffen auf die 3 so, das ist halt eh immer im besten Fall die 4 und alles, was eh schlechter trifft, ist dann halt, die haben dann gar keinen Spaß mehr damit, so Orks zum Beispiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Trade, der zum Glück nicht angefasst worden ist, ist das Counter Stationary am Ende, bis zum Ende der Schussphase. Also hätten sie daran noch irgendwas geändert zum Beispiel, dann wäre auch Light wirklich so ein bisschen schwierig gewesen. Aber ich habe mich im Grunde genommen jetzt für Light entschieden, weil Geschwindigkeit ist einfach King, um die Mission zu spielen. Und wie schon am Anfang besprochen, ging es ja im Prinzip bei der Armee, die ich da jetzt mitgebracht habe, nur darum, die Mission zu spielen. Und das macht Geschwindigkeit immer am besten. Also wenn du mit den Booten fliegen kannst und schießen und nicht kämpfen musst, ne, also Dark muss dann irgendwann kämpfen, weil die das halt machen wollen, dann bist du mit Light viel besser bedient. Und wenn die halt alle aus den Autos rausballern, dann ist das immer ganz gut. So, wenn die noch so schnell sind.
Okay, du hast da gut,
und die Autos halt.
Ich finde, du hast eine super Grundregel für alle Harlequin-Spielerinnen und Spieler draußen immer auf den Tisch gelegt, so von wegen so spät aus dem Auto rausgehen wie möglich.
Ja, genau. Also das Auto eigentlich so ungern wie möglich verlassen und vor allem auch irgendwie relativ selten mit den Playern und viel, also ich arbeite gerne und viel mit den Charakteren, mit Solitaire und dem Troopmaster, weil die können halt auch wieder ins Auto einsteigen, also der Troopmaster, der Solitaire, der muss halt sich auf seinen Dreier-Retter verlassen, was eigentlich im Prinzip nie klappt. Da gibt's auch von dem Turnier in Hamburg lustige Anekdoten, aber ja, im Prinzip so. Und da fand ich Light einfach im Prinzip so unterm Strich am überzeugendsten.
Sehr gut, dann haben wir noch eine dritte Änderung. Und zwar, wir haben die Änderung der Luck Dice, der Sonderregel Luck of the Laughing God. Vorher bekam man quasi immer zwei grundsätzlich dazu. Nee, sogar drei grundsätzlich dazu.
Drei.
Genau, drei. Und jetzt kriegt man gar keine mehr dazu, sondern muss immer erstmal drauf würfeln. Und bitte korrigier mich, aber wenn ich das richtig Also die Standardstrategie ist immer noch, man würfelt einfach zwei Würfel, weil das ist der beste Schnitt. Oder würfelst du jetzt mal
Genau.
mehr?
Nee, also ich habe bislang nicht mehr gewürfelt als zwei, vielleicht mal aus Gag irgendwie mal vier oder so, aber im Prinzip sind es immer zwei, weil, wie gesagt, man hat im Prinzip ja ansonsten gar keinen mehr. Und ich finde die Regel sowieso irgendwie grundsätzlich, das ist jetzt auch vielleicht weit ausgeholt, grundsätzlich ein bisschen lieblos, weil das halt einfach so ein Reroll ist, der, ne, also ist so eine Armee-Sonderregel, die jetzt im Prinzip, wenn du einen Pasch würfelst, wegfällt, so. Das ist ja im Prinzip vergleichbar mit Strands of Fate von den Eldar. Und dann hast du halt zwei Rerolls. Und ich habe festgestellt, dass ich die Rerolls häufiger mal nicht für einen Save benutze, sondern jetzt auch mal für einen Damage und so, sowas, weil im Prinzip verlasse ich mich jetzt nicht mehr darauf, meine Rerolls zu benutzen, wenn ich irgendwo mal ein Auto in der Valle Pampa stehen lasse und das halt beschossen wird, sondern jetzt spielt man halt grundsätzlich wieder ein bisschen mehr wie im alten Buch, also deutlich defensiver und lässt auch mal eigenen Damage liegen, um selber nichts zu fressen. So, das ist im Prinzip jetzt die Idee dahinter gewesen. Also möglichst gar keine Saves würfeln, wenn man nicht muss. Und damit man die Luck Dice halt mal für einen Reroll oder mal, also für mal Damage oder mal einen Hit und so ein Zeug, geht auch, aber der Playstyle dadurch verändert sich ein bisschen, weil man wieder deutlich mehr aufpassen muss, dass man nicht hinter jeder Ecke irgendwie angegangen wird, so, weil dann fällt so ein Auto halt auch schnell mal aus dem Leim.
Ja, vorher konnte man, also mit fünf Luck Dice konnte man ja wirklich sagen, ich stelle dieses Auto jetzt dahin und eigentlich musst du da richtig viel Ressourcen reintun, um durch diese fünf Rewards durchzukommen. Und irgendwie zwei Rewards sind einfach nicht dasselbe, ne?
Nee, genau. Das ist ja auch klar und ich finde es auch im Prinzip für Spielen besser, weil diese Rerolls sind halt einfach, also die können unglaublich frustrierend werden, wenn du da so, gab ja auch so viel Damage 2, Knittelknalle Zeug, was da so drauf geflogen ist. Und da musstest du halt teilweise wirklich auf diese Karren raufballern und so Laserkanonen machen dann halt gar nichts mehr. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen blöd. Aber ja, genau, im Prinzip so eine Änderung, die ich grundsätzlich gut finde. Die Regel selber fand ich von vornherein irgendwie etwas lieblos.
Ja, vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Ich bin da voll bei dir. Ich finde sie jetzt viel schlechter als Strand of Fate und ich finde sie auch irgendwie nur noch langweilig. Macht irgendwie, also ich weiß, deswegen hatte jetzt gehofft, du sagst, du würfelst immer fünf Würfel, damit du mal so voll die krasse Runde hast und mal so richtig viele Würfel hast. Aber
Nee, leider nicht, leider nicht. Also ich bin da auch eher, also wenn das dann entweder richtig gut schon läuft oder richtig schlecht, dann würfel ich auch mal mehr. Aber das ist eher nur so mal, ja, okay, lustig, haha. Ich würfel mal fünf Würfel so. Ah, ein Tasch dabei, super. Nee, genau,
Oh,
nein. Also
schade.
der Usus ist immer noch zwei, ja. Oh, ach, schade. Aus sechs Würfeln kann, das wäre natürlich dann ziemlich cool, wenn man da einfach mal so eine Straße hinlegt irgendwann.
Ja. Aber das
Wenn
ist
wir
dann,
uns
glaube ich,
nochmal am
auch
Tisch treffen demnächst, dann mache ich das mal.
sehr gut. Darauf werde ich dich erinnern.
Ja, genau,
Okay.
nagel mich drauf fest.
Da gibt es noch eine weitere Änderung bei dem Data Slate. Das ist ein bisschen versteckt, nämlich in den Craftword-Änderungen. Dieses Stratagem, Fire und Fate, Schießen und Verschwinden, wo man sich nochmal 7 Zoll normal bewegen konnte, nachdem man geschossen hat, ist jetzt reduziert auf einmal. Es hat schon vorher sozusagen im Vergleich zum alten Codex ja 2 CP gekostet. Schränkt dich das irgendwie ein? Gibt es bestimmte Einflüsse oder sagst du, das hast du eh nicht so oft gemacht?
Also mit den Void Weavern, als die noch richtig Banane waren, da natürlich jede Runde, immer wieder gerne. Also die Typen irgendwo hingestellt, irgendwas abgeknallt und dann wieder hinter
Ja,
der Deckung
das
verschwunden.
ist ja ganz dunkles
Das ist
Nachtmund.
genau, ganz dunkle Zeiten. Für Harlekins tatsächlich finde ich das nicht so problematisch, weil die Units, die du mitnimmst, sind halt nicht so die klassischen Beschussleute. Die machen eher Damage so, ich sag mal, um die Ecke so ein bisschen und sind nicht so darauf angewiesen, nochmal 7 Zoll wegzuspringen, weil im Prinzip ist so die Threat Range von dem ganzen Laden immer so 12 Zoll bis 24, aber ich würde jetzt auch keinen Star Weaver Fire und Faden, vielleicht meine große Unit Bikes einmal, aber es ist auch dann eher fraglich, weil sind auch keine Beschussprofis. Also finde ich, ist so ein Ding, kann man einmal benutzen wahrscheinlich, aber in Hamburg, glaube ich, habe ich es ein oder zweimal benutzt jetzt so. Also ich brauche es tatsächlich auch nie so richtig. Ich glaube, für Craftballs ist das uncooler als für Harlequins.
Sehr gut, dann sind wir, glaube ich, durch. Ich habe jetzt keine Änderungen verpasst, hoffentlich. Hätte noch eine ein?
Wir haben die Änderungen von Nachmund gemacht, also Punkte, wir haben Data Slate gemacht, wir haben Command Points gemacht.
Ich meinte jetzt Data Slate. Das waren doch genau
Data
die da.
Slate. Nee, ich glaube nicht. Also Twilight ist gar nicht geändert worden.
Genau, ja, Twilight nach
Wieder
wie vor.
mal. Ansonsten glaube ich, war es da, gab es von Data Slate keine weiteren Änderungen.
Sehr
Nee.
gut, dann lass uns doch den Sekundärmissionen zukommen. Da sind welche für alle weggefallen. Man kann kein To the Last, kein Stranglehold, kein Investigate Sight, keine Deploy Teleport Homers mehr spielen. Dafür hast du jetzt die Möglichkeit, alle drei Harlequins Secondaries zu nehmen. Die sind namhaft Deadly Performance, Weave Veil und Take Your Places. Und es gab so ein paar kleine Änderungen, die sollten wir auf jeden Fall jetzt mal durchgehen, erstmal bevor wir sagen, wie wir das denn finden. Also bei Deadly Performance bekommt man jetzt auch drei, also kann man jetzt auch einfach zwei Einheiten im Nahkampf töten als drei. Vorher war das quasi ein bisschen
Genau.
schwieriger, jetzt ist es genauso wie im Beschuss, dass man zwei Einheiten töten musste. Ja, wir können ja schon mal da anfangen. Das nimmst du wahrscheinlich immer noch, oder?
Sehr solide. Ich habe es tatsächlich eine Zeit lang nicht so häufig benutzt, also nicht so häufig genommen, weil meine Armeen gar nicht so sehr darauf eingestellt waren, das zu spielen. Aber mittlerweile, wenn man das antizipiert, das ist ja so ein bisschen von der Idee her wie so ein Oath of Moment, also mehrere Bedingungen, und du musst halt nur in Anführungszeichen zwei erfüllen und kriegst 3 Punkte am Ende der Runde. Und das, ich finde, die Änderung ist erstmal so ganz nett, dass du nur noch 2 Units im Nahkampf erschlagen musst, um die eine Bedingung zu erfüllen. Aber im Prinzip ist, finde ich, die Stärke in diesem Secondary, dass es halt 2 Bedingungen hat, und zwar einen Marker kontrollieren, den man vorher nicht kontrolliert hat, und unabhängig vom Gegner, also einfach nur einen kontrollieren, der am Anfang der Runde noch nicht meiner war, und in der gegnerischen Aufstellungszone sein mit einer Unit. Das sind 2 Bedingungen, die halt gegnerunabhängig funktionieren, und das gefällt mir immer ganz gut. Das finde ich so ein bisschen, ersetzt mir so ein bisschen das Stranglehold, weil das habe ich halt vorher jedes Spiel gespielt. So, das ging immer ganz gut. Und das Take Your Places habe ich jetzt ein oder zweimal ausprobiert. Finde ich es ein bisschen funky, weil der Gegner 2 dieser Missionszielmarker legt. Also man kann das ja mal ganz kurz umreißen.
Ja, gerne.
Es kommen 3 extra Missionszielmarker auf das Spielfeld. Die werden unter bestimmten Bedingungen aufgelegt. Also einer muss in meine Aufstellungszone, eine in die vom Gegner und einer in die Mitte des Schlachtfeldes, innerhalb von 9 Zoll um die Mitte.
6 Zoll.
Und 6 Zoll sogar, okay, 6 Zoll. Und 2 davon legt der Gegner, den in seiner Aufstellungszone, glaube ich, und den in der Mitte. Oder den, nee, ich leg, glaube ich, den in seiner Aufstellungszone. Auf jeden Fall den in der Mitte legt der Gegner und einen weiteren. So Details habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Und das finde ich ist ein bisschen schräg, weil man muss alle 3 halten, glaube ich, für 4 Punkte. Also es ist schon ganz schön satt. Und dann 2 für 2. Aber das beschränkt, dann weiß im Prinzip, und das finde ich immer blöd an Secondaries für Harlequins, der Gegner weiß, wo ich hin will. Und das ist irgendwie nicht so richtig praktikabel, finde ich. Weil dann kann er sich darauf einstellen, dass ich dann zu einer gewissen Zeit dahin muss. Und ich will ja gar nicht, dass der weiß, wo ich bin. So, ich kann ja überall sein auf dem Schlachtfeld. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, aber geht sicherlich gegen einige Fraktionen auch, die jetzt nicht so mit Obsec um sich schmeißen, aber immer irgendwie in der Mitte sein und in der gegnerischen Aufstellungszone. Wird sich natürlich auch gut mit Deadly Performance machen, aber da muss ich dann halt immer auf diesen Marker oder diesen Marker kontrollieren können und nicht einfach nur irgendwo da rumstehen mit einem Auto oder einem übergebliebenen Typen so. Und das Weave Veil ist, finde ich persönlich, ein etwas besseres, wie heißt das nochmal? Ich sage immer Gehirne aussaugen, aber das nennt sich anders. Das
Psychic
ist Psychic
Interrogation.
Second. Genau, mentale Befragung, genau, nein. Das ist ein bisschen besser, weil das kann man bei für jede Einheit machen, einmal. Also man kann jede Einheit einmal wählen oder wie auch immer man das da nennt. Das finde ich ganz gut. Das wird auch schwerer in der Psi-Test-Schwierigkeit. aber das geht jetzt auf 18 Zoll. Also es ist relativ viel Radius und viel Reichweite. Und wenn der Gegner nicht gerade extrem gut zaubern kann, dann spiele ich das eigentlich immer. Also die Kombination für mich ist gerade immer Behind Enemy Lines, We Fail und Heavy Performance, weil deswegen habe ich zwei Zauberer eingepackt und die laufen dann halt rum. Und Mental Interrogation ist halt immer schwierig, wenn der Gegner halt Psioniker hat, weil das sind auch meistens dann Charakter, die irgendwo vorne rumschwirren. Und We Fail, da kannst du halt dich entspannt außerhalb der Deny Range und so bewegen.
Reicht dir da die 18 Zoll? Weil mit 18 Zoll bist du dann, bist ja vielleicht dann schon wieder in Reichweite zu dem Zeitkern-Charakter des Gegners.
Bislang hat das immer gereicht, aber ich habe es tatsächlich nie genommen, wenn der Gegner Psyker hatte. Also wirklich, also massive Psyker, ne? Ich spreche da jetzt mal so von Death Guard mit irgendwie zwei Zauberern und dem Morty und so. Dann nehme ich das natürlich nicht.
Ja,
Gegen
okay.
Necrons geht es zum Beispiel ziemlich gut, ne? Aber ich bin da nicht so richtig risikofreudig, muss ich zugeben.
Also
Also ich
gerade,
würde da jetzt nicht sagen, ich nehme das,
weil viele
weil
Armeen dann
das wird
vielleicht
schon
auch,
irgendwie klappen.
viele Armeen bringen wahrscheinlich auch immer irgendwie eine Einheit dazu vor, ne? Die wollen uns dann immer wieder einen Marker wegschnappen oder sowas, ne? Oder versuchen irgendwie ein Boot anzugreifen. Und die kann man dann immer wieder wählen.
Genau. Und im Prinzip steht immer irgendwo jemand rum, den man sich dann vornehmen kann und den wählt man dann. Also es geht relativ gut, aber wie gesagt, ich würde das jetzt nicht gegen Fraktionen machen, die so Auto-Denies haben oder solche Sachen. Da nehme ich dann immer weiterhin Retrieve Nephilim Data. Das funktioniert genauso gut. Da hat man keine Probleme, sich da irgendwie aus dem Fenster zu lehnen. Aber wenn das mal nicht klappt, sind halt drei Punkte weg. Das ist auch irgendwie blöd. Vor allem, wenn es denied wird. Das ist dann irgendwie schade. Ja, aber grundsätzlich finde ich persönlich sehr, sehr, sehr solide Secondaries. Wobei das eine, wie gesagt, ein bisschen funky ist, aber Deadly Performance ist einfach richtig strong.
Ja, und du hast ja gerade auch schon irgendwo mal einleitend gesagt, ne, dass Behind Enemy Lines für Harlequins, die so schnell sind, einfach eine super gute Option ist. Und wahrscheinlich sogar, wenn man eh sagt, okay, für Take Your Place musst du in die gegnerische Aufstellungszone, aber dieser Punkt, wo ich da hin muss, ist dann festgelegt und ich muss den sogar auch noch halten. Mein Gegner hat dann vielleicht
Genau.
dann ein Gegenspiel gegen, ja, dann kann ich ja gleich Behind Enemy Lines nehmen und bin dann auch dafür zwei Punkte immer in der Aufstellungszone. Oder vielleicht mal vier, wenn ich mit zwei Einheiten drin bin.
Ja, genau. Und das funktioniert ja auch ganz gut mit Deadly Performance, weil da muss ich auch in der gegnerischen Aufstellungszone sein, für die eine Bedingung. Und dann decke ich da im Prinzip mit einer Einheit, schalte mir das 5 Punkte frei. So. Und wenn man das so ein bisschen darauf hinspielt, dass man in der gegnerischen Aufstellungszone sein möchte. Und das ist schwierig zu verhindern. Also man kann sicherlich versuchen, die so dicht zu stellen, dass da nichts mehr reinpasst. Aber das ist schon extrem schwer, dass man da kein Boot mehr reinkriegt. Dafür nehme ich zum Beispiel gerne mal Fire und Fate, wenn das irgendwie passt. Also mit einem Boot nach vorne fliegen, ein leeres, irgendwas schießen, völlig egal. Fire und Fate in die Zone und dann kriegt man da die Punkte für. Aber deswegen, dafür sind die Bikes eigentlich besser, weil die ein
Genau,
bisschen flexibler
das ist
sind.
nämlich die Kombo. Mit 22 Zoll kommt man nämlich nicht in die gegnerische Aufstellungszone in Runde 1, weil wir müssen, wir haben ja nur 22 und nicht 24, nicht, also 24 Zoll ist hier entfernt, wir müssen auch komplett drin sein, aber mit einem Fire and Fate kommen wir quasi genau mit unserem Rumpf immer rein.
Genau, also viele Grüße auch an Spawny. Gegen den habe ich auf dem German Finals gespielt und der hat genau den Trick aus dem Hut gezaubert und dachte ich so, das ist cool, das klaue ich dem jetzt.
Sehr
Das
gut.
haben wir uns gegenseitig schön die Hände geschüttelt und gedacht, das ist cool, das fand ich gut, ja. Nee, das ist genau die Kombi. Da war der Codex ja noch ganz frisch und das funktioniert immer noch sehr gut. Und dafür nimmt man, kann man auch mal Fire und Fate nehmen.
Ja gut, dann wir müssen mal weitermachen. Nämlich, wie
Jo.
sieht es mit Einheiten aus, die du bisher nicht gespielt hast? Als Harlekin haben wir natürlich nicht so viele Auswahl. Es gibt nicht so viele Datasheets. Du hast ja gesagt, du hast eine kleine Einheit Biker drin. Ist das etwas Neues in deiner Harlekin-Armee oder hast du vorher schon Biker?
Ich habe relativ viel Biker gespielt, weil ich immer irgendwie daran geglaubt habe, dass die irgendwie müssen die was können. Ich glaube, ich habe halt immer irgendwie den falschen Ansatz gewählt. Also ich habe die immer mit den Gleven gespielt, also immer 5 Schlägerleute oder mal 4 Schlägerleute, je nachdem, und dachte halt, die sind aufgrund der Geschwindigkeit und des Outputs ganz okay. Der Output war immer irgendwie schwächlich, aber am Ende dann doch, weil die keinen Zugriff auf +1 zu Hit oder +1 zu Wound oder sowas haben. Die bleiben also immer irgendwie stecken. Und ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen den Mittelweg gefunden, dass man kleinere Einheiten-Bikes so als Utility-Leute spielt,
Für Mission.
die irgendwo rumeiern und Missionen spielen, genau. Und auch mal, die schießen ja trotzdem immer noch ziemlich gut und das ist dann so ein bisschen so ein Potshots, die irgendwie abgeben können, aber das kann ja mit den Shuriken-Kanonen immer noch mal gefährlich werden für irgendwas. Aber im Prinzip spielen sie die Missionen für mich. Da habe ich lange für gebraucht, um das mal zu schnallen, weil so richtig cool fand ich die Bikes jetzt in der vergangenen Saison nicht. Die waren immer irgendwie ja ein bisschen schwach auf der Brust. Aber jetzt mittlerweile, so für die Mission, sind die super. Also die nehme ich jetzt wieder neu mit und bin begeistert. Endlich
Sehr,
mal.
sehr gut. Apropos frühere Saison, wo siehst du denn jetzt die Harlequins in der Saison Nephilim im Vergleich zur vorherigen Saison Nachmund?
Also ich würde sagen, die haben natürlich mit einigen Builds ganz schön dominiert teilweise. Und jetzt ist es halt so, dass viele der Worst Offender auch für Harlequins ein Problem waren, gar nicht mehr so problematisch sind. Und dass sich alles und das Level hat, also das ganze Feld hat sich so ein bisschen gelevelt, muss man sagen. Und ich glaube, die stehen jetzt richtig, richtig gut da, wenn man sich so ein bisschen darauf einstellt, gegen was man kämpfen muss und vor allem gegen was man nicht kämpfen möchte. Und da hilft es natürlich, gute Secondaries zu haben. Weil ich struggle immer irgendwie gegen große, taffe Leute, so T8 Leute, irgendwie Knights und so ein Zeug. Da sind Fusionspistolen zwar nett, aber auf die drei Treffen, auf die vier Wunden und mit einem Vierer Invul ist das irgendwie alles nicht so super. Also stehen sehr gut da und man muss halt versuchen herauszufinden, was könnte kommen. Und ich glaube, gegen so ein paar Armeen, man hört ja schon am Horizont, so Sisters, ziemlich stark insgesamt, ganz schön viel Power. Ich glaube, da sind Harlequins ganz gut rein. So, wenn man es viel trainiert. Ich glaube, Sisters ist einfach sehr schwierig zu bespielen. Kenne ich selber. Irgendwie habe ich lange auch gegen gespielt und verflucht. Aber das kriegt man irgendwie in den Griff, wenn man da viel reinspielt. Weil die mögen natürlich so Aufprall-Movos überhaupt nicht und Movos bei Verwunden von der 6 und so ein Zeug, ne? Da ist dann bei so vielen Attacken, die aus diesen Leuten rauskommen, Arm of Contempt auch gar nicht mehr so wichtig, wenn du nur eine Wunde hast, denke ich mir immer.
Ja. Und wie sieht es mit den anderen Elfen aus? Also die Craftwirts sind auf jeden Fall ja auch hoch im Kurs, auch genervt worden, aber nach wie vor unglaublich stark. Hast du da vielleicht eine Einschätzung? Wie findest du die gegeneinander?
Also ich glaube, das kommt immer darauf an, wer die spielt und was die spielen. Also an Builds, wenn die jetzt so Zeug spielen. Es gibt eine Craftworld, also viele spielen ja immer noch Hail of Doom, das ist natürlich gegen unsere Autos super, wenn die Sechsen würfeln. Wenn sie keine würfeln, ist das dann eher schlecht. Also das ist so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Würfelspiel. Aber ich finde zum Beispiel sehr, sehr stark diese Swift Strikes heißen die, glaube ich. Die zählen nämlich auch als stationär geblieben bis zum Ende der Schussphase oder so. Ist auch so eine Custom Craft World. Und die sind natürlich auch sehr, sehr schnell. Also alles, was so geschwindigkeitstechnisch problematisch wird, ist dann für Harlequins auch anstrengend zu bespielen. Weil eigentlich sind wir immer die schnellsten, aber Elder sind auch super schnell und wenn die sich da halt überall die Winkel ziehen, kann man sich nicht verstecken. Das ist immer irgendwie mies. So, ich möchte mich ja verstecken, also spiel gerne gegen verhältnismäßig langsame oder beziehungsweise berechenbare Armeen. Und das sind Eldar immer noch nicht. Und die Phönixkönige sind natürlich einfach super cool, auch wenn wir da als Harlequins Tools haben, um die auch in einer Nahkampfphase quasi, also Charge Phase Impact Movos und dann nochmal in der Fight Phase zuzuhauen. Das ist natürlich immer gut, wenn sie dann nicht aufstehen. Aber Eldar denke ich immer noch sehr straff. Auch
Alles
gegen
klar.
Harlequins, einfach weil die schnell sind.
Alles klar. Dann bin ich jetzt bei meiner letzten Frage angekommen. Und wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Aber was hättest du dir denn für die Harlequins in der Saison Nephilim gewünscht? Also, wenn es noch irgendwelche Änderungen gibt, die du jetzt noch einführen könntest.
Ja, wenn ich, ja gut, also für die Saison glaube ich, bin ich relativ gut bedient, muss ich sagen. Hätte mir vielleicht hier und da einen Punkt weniger bei den Bikes gewünscht, aber ich hätte sie wahrscheinlich trotzdem nicht so in Masse mit eingepackt, weil dann ist es, am Ende bin ich immer enttäuscht, außer bei diesen Missionsleuten. Die waren super. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wo geht man so grundsätzlich mit den Harlequins hin, weil die sind jetzt gerade an so einem Punkt, wo sie einfach die Mission wieder sehr, sehr gut mitspielen. Das haben sie ja über Jahre richtig gut gemacht. Und da hilft das natürlich, dass die neuen Missionsziele richtig gut sind von den Harlequins. Ich würde mir wünschen, dass das so ein bisschen mehr Konsistenz bekommt, grundsätzlich, wenn man mal so die gesamte Saison, sage ich mal, sich anschaut. Die ist ja so ein bisschen getrieben von Faction Secondaries. Und das fand ich leider irgendwie eine Entscheidung, die mir nicht so gut gefällt, weil es da so viele Ausreißer gibt. Also es gibt Fraktionen, die haben ganz fürchterlich miese Secondaries, die so gar nicht funktionieren. Und dann gibt es Fraktionen, die haben drei richtig tolle Secondaries. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil das auch so ein Feels-Bad ist für einige Fraktionen. So, bei Elder struggle ich zum Beispiel immer. Sorry, ja?
Findest du denn die Harlequin-Stratagems, also um bei denen mal zu bleiben, sind so ähnlich, sag mal, No-Brainer wie Necron oder Sisters?
Ich weiß nicht, vielleicht, wenn man das jetzt so erzählt, vielleicht gehen ja die Meinungen auseinander. Nicht
Gerne.
grundsätzlich. Nicht grundsätzlich, weil man sich so ein bisschen darauf einstellen muss. Aber wenn man die Liste danach baut, dann ist es natürlich immer eine Frage, ist das jetzt No-Brainer, in die gegnerische Aufstellungszone zu fliegen? Im Prinzip schon so ein bisschen. Aber das ist halt auch der zugrunde liegende Plan. Also das ist ja auch meine Intention, nicht groß drüber nachdenken zu müssen, jetzt in diesem Nephilim-Umfeld ganz am Anfang. So, da will ich einfach möglichst wenig Arbeitsspeicher verschwenden für, ich muss dieses und jenes noch machen, sondern eigentlich relativ stumpf, okay, ich nehme jetzt irgendwie mein Auto und ich fliege jetzt in die Aufstellungszone und dafür kriege ich Punkte. So, das hake ich schon mal ab, also ein Problem weniger. So, um auch bei dem Gegner so zu bleiben, ne? Und dann den Rest der Mission spielt man dann irgendwie so mit. Das hat sich ja nicht groß geändert. Aber im Prinzip ging es mir darum, meine eigene, weil ich kenne das bei mir so, ich habe, wie gesagt, auch ein bisschen älter gespielt und mein Problem ist immer, dass ich dann überfordert bin mit meinen Optionen. Und wenn ich im Vorfeld meine Optionen so runter reduzieren kann, dass ich da gar nicht groß irgendwie drüber nachdenken muss, dann bin ich ganz froh über No-Brainer-Optionen, die ich dann habe. Also von daher, ja, so ein bisschen, aber auch im Vorfeld No-Brainer. Bei Necrons und Sisters, gute Frage. Also ich glaube nicht grundsätzlich, dass das so No-Brainer-Ziele sind, aber man spielt das halt irgendwie so mit. Also du spielst die Mission und kriegst dafür halt Punkte. Ohne dass du jetzt irgendwie sagen musst, ich muss mich hier aus dem Fenster lehnen und mich mega lang machen oder irgendwie gucken, dass ich wie bei Tyras Chefs aus Trupps erschlage. So
Also
finde ich.
Sister wollen ja, also ich meine, Harlequins wollen eigentlich eh auch überall sein und auch gerne in den anderen Aufstellungen, aber es ist schon irgendwie ein bisschen gefährlicher, in einer Aufstellung zu sein, als auf dem Marker direkt vor seiner Deployment Zone wie bei Sisters, ne?
Ja, genau. Aber da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen eine Lanze brechen für beide Fraktionen. Wenn man jetzt Sisters sagt, okay, spiel mal Deadly Performance und geh mal in die Aufstellungszone des Gegners, da sind die aber ganz schön lange am Wackeln, wenn sie
Das
nicht
stimmt
gerade
natürlich.
two-striken so. Ne? Da müssen die ganz schön lange für rennen. Also zumindest die Springer-Mädels brauchen dann 2 Runden plus einen Advance. Und das machen Harlequins dann in der ersten Runde.
Das Reno ist halt halb so
Genau.
schnell wie der Stavio, und wenn er an der Wand ist, kommt er einfach nicht weiter. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
Genau. Genau. Und Sisters sind halt nicht so schnell und kriegen halt im Prinzip dann dadurch einen Stranglehold. Was ich halt schade finde, ist, dass es so große Unterschiede und große Varianzen zwischen den einzelnen Fraktionen gibt. Aber das ist eine Designentscheidung von Games Workshop und da muss man gucken, wie sich das auswirkt. Ich habe in Hamburg zum Beispiel nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie ein Spiel hatte, wo die gegnerische Fraktion sich so angefühlt hat, als ob ich chancenlos war. Da gab es in der Vergangenheit immer mal so das ein oder andere Spiel, wo man wirklich kämpfen musste, um da irgendwie nochmal rauszukommen aus dem Loch oder das halt Haushoch verloren hat. Aber mittlerweile finde ich, das ist sehr, sehr even. Das finde ich erstmal so per se ganz gut. Weil ich glaube, keine Armee ist unschlagbar. Wenn jetzt so ein paar richtige Brecher anfangen, Sisters zu spielen, so der Liz hat ja schon vorgelegt und der hat ja auch viel anderes Zeug vorher gespielt. Also wenn der mal richtig reinkommt, ich glaube, dann wird das auch richtig unangenehm.
Ja, ich denke auch, dass die Sisters wirklich sehr, sehr viel Potenzial haben. Ja. Max, vielen Dank bis hierhin. Du hast jetzt noch Möglichkeit für Grüße oder Shoutouts, was auch immer du loswerden möchtest.
Ja, ich würde gerne ein paar Grüße loswerden. Und zwar würde ich gerne einmal die Sieger der kompetitiven Gentlemen grüßen. Alle, wie sie da sind. Dann würde ich gerne den Thorsten und den Chris von den Gims grüßen. Und natürlich den Manuel Bell. Ganz lieb. Und falls ich jemanden vergessen haben sollte, dann bitte melden, postalische Beschwerden immer gerne. Hat mich sehr gefreut, Fred, über dieses Gespräch. Hoffentlich haben wir die Zeit nicht allzu sehr ausgereizt. Nur ein bisschen.
Hat mich auch sehr gefreut, Max, dass du hier warst. Wie gesagt, ich muss mich die ganze Zeit zurückhalten und trotzdem ist der Podcast schon diese Folge bisher die längste geworden. Max, schön, dass du da warst. Sicher nochmal bei einer anderen Gelegenheit können wir länger über Harlequin sprechen. An alle da draußen.
Ich hoffe doch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Breaking Heads Nephilim Special. Genau, wir haben noch ein paar Fraktionen. Wir haben schon fast alle durch, aber noch die eine oder andere kommt auch demnächst hier auf YouTube, Patreon, Spotify und so weiter. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.